intuitiv könnte man ja denken, mit der Zunahme in westlichen Gesellschaften von Frauen auf dem Arbeitsmarkt sollten sich die Stereotype angleichen. Und was sie aber beobachten, ist tatsächlich das Gegenteil. Also die Stereotype darüber, wie Männer und Frauen vermeintlich sind, gehen weiter auseinander über die letzten 50 Jahre.
Sohne und Solche. Ein Podcast über Menschen und wie sie sich unterscheiden. Und wie die Kulturwissenschaften dazu forschen. Mit dem Sonderforschungsbereich Humandifferenzierung.
Hallo und herzlich willkommen bei Sohne und Solche. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Friederike Brinker, Wissenschaftskommunikatorin im Sonderforschungsbereich Humandifferenzierung und Hostin dieses Podcasts. Heute haben wir Roland Imhoff zu Gast. Er leitet das Projekt Kognitive Humandifferenzierung und erforscht, wie die Kategorien, nach denen wir einander unterscheiden, auf- und auch wieder abtauchen. In dieser Folge geht es um Stereotype. Warum brauchen wir sie? Welche Folgen haben sie? Und können wir sie auch wieder loswerden? Und wie sortieren wir eigentlich Menschen in die Kategorien ein, die wir dann mit Stereotypen belegen? All das besprechen wir gleich. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Sohne und Solche. Heute mit Roland Imhoff, der sich gleich vorstellt, mit
Tamara
und mit mir, Friederike. Ja, Roland, magst du vorstellen, worum es bei dir geht in deinem Teilprojekt Kognitive Humandifferenzierung und was du machst im SFB?
Ich und meine MitarbeiterInnen vertreten im SFB das Fach der Sozialpsychologie. Und die Sozialpsychologie ist spätestens seit den 70er Jahren ziemlich kognitiv orientiert. Das heißt, wir schauen uns an, wie Menschen Informationen über ihre soziale Umwelt kognitiv verarbeiten, welche Prozesse dabei eine Rolle spielen. Und im Hinblick auf Humandifferenzierung ist dann natürlich besonders interessant, welche Arten von Unterscheidungen treffen sie, welche Unterschiede projizieren sie in ihre soziale Umwelt ein, was sind vermeintliche Dinge, die ihnen auffallen oder die sie auch ignorieren und was hat das für Konsequenzen für unser Zusammenleben. In der langfristigen Perspektive interessieren sich Sozialpsychologen dann vor allem für negative Outcomes von solchen Humandifferenzierung, also Vorurteile, Stereotype, Diskriminierung und solche heißen Prozesse.
Ich habe dazu jetzt eigentlich eher so ein Alltagswissen, deswegen kannst du mir vielleicht nochmal erzählen, was der Unterschied ist zwischen Stereotypen und Vorurteilen und ist ein Stereotyp eigentlich dann schon Diskriminierung oder noch nicht?
Das ist eine definitorisch total wichtige Frage, die aber leider auch im Fach ziemlich uneinheitlich behandelt wird. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, mir mehrere Sozialpsychologie-Lehrbücher zu nehmen und zu schauen, wie diese Begriffe dort definiert werden. Und ich habe nicht zwei überlappende Definitionen gefunden. Ich glaube aber, dass es diese Definitionen braucht. Und die Definition, mit der ich arbeite und der auch noch niemand in meiner Anwesenheit zumindest widersprochen hat, ist, dass Stereotype Vorstellungen darüber sind, wie jemand ist aufgrund der ihnen zugeschriebenen Mitgliedschaft in einer Kategorie. Das heißt, ich habe eine bestimmte Vorstellung davon, wie Mitglieder einer Kategorie sind. Zum Beispiel sind Bibliothekare schüchtern und Polizisten autoritär. Und ich nutze dieses vermeintliche Wissen darüber, wie typische Exemplare einer Kategorie sind, um mir ein Bild davon zu machen, wie einzelne Exemplare einer Kategorie sind. Wenn ich jemanden treffe, von dem ich nichts weiß, als dass sie oder er Bibliothekarin ist, dann gehe ich davon aus, dann wird die Person wohl schüchtern sein. Dann trete ich ihr nicht zu nahe. Ich begrüße sie vielleicht lieber mit Handschlag als mit Umarmung. Und fuße mein Verhalten darauf. Das ist an und für sich einfach nur ressourcensparend und kognitiv sparsam und nicht notwendigerweise diskriminierend, weil in der Definition der Stereotype steckt nicht drin, dass sie notwendigerweise falsch sind. Ja, ich kann, je nachdem, wie weit ich das führe, kann ich auch sagen, mein Stereotyp über schwule Männer ist, dass sie sich stärker für andere Männer interessieren als für Frauen, zumindest auf der erotischen Arena. Und damit würde ich wahrscheinlich grosso modo richtig liegen. Und entsprechend ist das nicht notwendigerweise diskriminierend. Davon verschieden sind Vorurteile, die eben im Gegensatz zu Stereotypen nicht evaluativ neutral sind. Stereotype können auch Evolution implizieren, wenn ich zum Beispiel sage, ich glaube, CDU-Wähler sind kriminell, dann werden die allermeisten Leute nicht denken, okay, kriminell ist eine total neutrale Eigenschaft. Ja. Aber das ist eine Eigenschaft, die Grundlage einer Evaluation bilden kann, die unterschiedlich ausfallen kann. Ja, wenn ich selber kriminell bin oder mein Geld mit Maskendeals mache, dann finde ich das vielleicht gut, wenn Leute kriminell sind. Mhm. Kriminell zu sein ist also noch nicht die Bewertung an sich. Die Bewertung an sich sind die Vorurteile. Das heißt, ich mag jemanden oder mag diese Person nicht. Ich habe negative Emotionen gegenüber einer Person oder positive, basierend auf der eher unterstellten Mitgliedschaft in einer Kategorie. Ja, ich mag keine Autofahrer, ich liebe Tango-Tänzer und so weiter.
Mhm. Und warum haben wir überhaupt Stereotype?
Ich habe das eben ja schon angedeutet, dass eine Grundannahme der sozialen Kognitionsforschung ist, dass Stereotype uns dabei helfen, kognitiv effizient mit unserer Umwelt umzugehen. Ja, wenn ich mir vorstelle, ich lebe nicht mehr in einer Höhle mit 300 Artgenossen oder auf einem mittelalterlichen Dorf, sondern interagiere mit vielen Menschen in der Welt, dann übersteigt irgendwann die Komplexität meiner sozialen Umwelt dessen, was ich mir sinnvollerweise merken kann. Ja, jeder, der oder die mal eine Einführungsvorlesung gegeben hat, weiß, dass das schon sehr schnell der Fall sein kann, weil ich kann mir unmöglich für 300 Studierende merken, wie sie heißen, wer sie sind und so weiter. Das heißt, ich nutze kognitive Krücken. Und Stereotype sind solche kognitiven Krücken, indem ich eben eine große Anzahl von Menschen subsumiere unter eine im SFB-Sprech Menschensorte. Mhm. Bibliothekare, blonde Studierende, Skinheads. Und setze gewissermaßen das Gruppenstereotyp für alle erstmal als gesetzt. Dadurch gewinne ich sehr viel, weil ich muss mir nicht mehr die Eigenschaften von ganz vielen Einzelpersonen merken. Ich muss nicht mehr 8 Milliarden Menschen memorieren, wie die sind und wer die sind, sondern ich kann einfach sagen, okay, das sind Chinesen, die sind besonders respektvoll gegenüber älteren Personen, das sind Deutsche, die haben es ein bisschen mit Regeln und so weiter, was auch immer mein Stereotyp sein mag. Das heißt, ich gewinne Effizienz und, so die zweite Annahme, auch Vorhersehbarkeit von sozialen Situationen. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob die Person, die da in die Tram einsteigt, mir was Böses will. Ich kann aber anhand bestimmter Dresscodes vermuten, dass es sich um Skinhead handelt und ich kann mein Repertoire abrufen, was ich glaube, wie die sich gegenüber der Umwelt verhalten und meine Konsequenzen daraus ziehen, obwohl ich dieses konkrete Exemplar noch nie in meinem Leben gesehen habe oder auch nur von ihm gehört habe.
Mhm. Okay, das heißt, auch Stereotype können wir mit allen möglichen Merkmalen verknüpfen. Also es gibt in jeder Situation sozusagen Merkmale oder Eigenschaften, auch wenn sie flüchtig sind oder irgendwie so, oder halt sowas wie Geschlecht oder so, die wir mit Stereotypen verknüpfen.
Genau, also es gibt natürlich bestimmte soziale Kategorien, die hartnäckiger Stereotype an sich kleben. Mhm. Haben ein Geschlecht ist ein hervorragendes Beispiel. Also Geschlechtsrollenstereotype, dass Frauen warm, fürsorglich, freundlich sind und Männer durchsetzungsstark, dominant und in älteren Varianten auch intelligent, die sind tatsächlich erstaunlich hartnäckig. Da gibt es wenig Fluidität, da gibt es natürlich auch, deswegen ist Geschlecht auch ein gutes Beispiel, gibt es natürlich auch einen Mechanismus der sozialen Aufrechterhaltung, weil natürlich Stereotype sind sowas wie kulturell geteiltes Wissen. Und wenn ich in eine Gesellschaft groß werde, dann ist das Teil des gesellschaftlichen Wissens, das ich mir aneigne. Ja, und Kinder lernen schon sehr früh, dass es Menschen vermeintlich nur in den Optionen männlich und weiblich gibt und das Männchen sich von Weibchen unterscheiden auf bestimmte Art und Weise. Und am Anfang machen Kinder das noch sehr viel an äußeren Merkmalen fest. Wenn jemand einen Rock anhat, dann ist die Person eine Frau. Und ganz egal, ob sie einen Bart trägt und durchsetzungsstark ist, aber mit wachsendem Alter in der Kindheit steigt eben auch die Internalisierung von Geschlechtsrollenstereotypen und Vorstellungen darüber, wie Männer und Frauen in ihrer Wesensart sind.
Mhm. Und manche Stereotype sind ja eigentlich einfach nicht richtig oder in vielen Fällen nicht richtig. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie dieses alte Stereotyp, dass Männer intelligenter wären. Wie kann es sein, dass sie sich trotzdem so lange halten?
Also auch da gibt es eine Debatte innerhalb der Psychologie. Es gibt immer noch Vertreterinnen, das ist jetzt ein bisschen unfair, dass wir das Beispiel von Männern als intelligenter nehmen, aber den müssen jetzt mitleben. Die Anhänger in der Kernel of Truth-Hypothese sind, die sagen, es gibt im Kern eine Wahrheit von vielen vermeintlichen Stereotypen, weil Gruppen sich im Mittel eben leicht unterscheiden. Die Unwahrheit steckt darin, dass das generalisiert wird auf alle Gruppenmitglieder. weil die Verteilung abhängig von sozialen Kategorien überlappt sich meistens. Ja, nehmen wir mal ein weniger perfides Stereotyp, sondern gehen wir mal davon aus, Männer sind größer als Frauen. Das stimmt im Mittel. Relativ konstant global in fast allen Kulturen sind Männer einen Tick größer als Frauen im Mittelwert. Tatsächlich überlappen die sich aber gigantisch. Ja, also wenn ich einen Mann und eine Frau zufällig paare, habe ich eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Frau größer ist. Und trotzdem steckt als Grundlage ein Kernel of Truth dahinter. Die brauche es aber gar nicht unbedingt, weil zwei Möglichkeiten Stereotype haben, oder es ist eigentlich eine Möglichkeit, trotzdem sich als persistent zu erweisen, ist, dass sie eben Teil unserer Überzeugung über die Welt darstellen. Und das haben wir auch in allen anderen Bereichen von Überzeugung, dass sie unsere Informationsverarbeitung anleiten. Also es ist nicht so, dass wir ganz unschuldig alles, was wir in der Welt sehen und wahrnehmen, nutzen, um unsere Überzeugung gewissermaßen zu korrigieren und zu updaten, sondern unsere Überzeugung färben ein, wie wir die Welt wahrnehmen. Und widersprüchliche Evidenz wird eben niedriger gewichtet, schneller vergessen, leichter ignoriert als konfirmatorische Evidenz. Ja, also weil ein Aspekt, wie wir durch die Welt gehen, wir suchen nach Bestätigung für unsere Hypothesen. Ja, wenn ich nach einem Fußballspiel in die Tram steige, dann fällt mir vielleicht der Mainz 05-Fan gar nicht auf, der da introvertiert in seinen Sitz gekuschelt ist und Poesie schreibt, aber die lauten, gröhlenden, prolligen sehr wohl. Und so habe ich schon oft eben der Ebene der Aufmerksamkeit einen Bias, meine Stereotype zu bestätigen. Manchmal kommt es vor, dass ich einfach das nicht ignorieren kann. Ja, dass ein Widerspruch zu einem Stereotyp so eklatant ist, dass ich dem nicht ausweichen kann. Dann habe ich aber immer noch ein Riesenarsenal, wie ich mit dieser Information umgehen kann. Ich kann zum Beispiel ein sogenanntes Subtyping begehen, also eine Ausnahmekategorie aufmachen und sagen, Afroamerikanerinnen sind vor allem athletisch und nicht besonders eloquent. Und Barack Obama ist halt nicht so ein typischer Afroamerikaner. Der ist halt eine Sonderform. Der kommt auch aus Kenia und Hawaii und das ist ja jetzt auch nicht so das typische Hintergrund für Afroamerikanerinnen. Und so kann ich das eben mit ganz vielen machen. Ja, also das, die Frau ist besonders durchsetzungsfähig, aber die ist halt auch ein Career Woman und keine typische Frau.
Und wenn ich in einer Straßenbahn voller dichtender Fußballfans sitze, dann ist das einfach die absolute Ausnahme.
Genau, dann habe ich das Gefühl, ich bin hier in eine sehr besondere Situation geraten, im Zweifelsfall. Und da sind wir wieder bei der Kernel of Truth Theorie. Das würde ich auch unterschreiben. Also würde ich hier eine Tram besteigen mit still in sich gekehrten Fußballfans in Vereinsfarben, die Poesie schreiben, dann würde auch ich das Gefühl haben, hier ist irgendwas speziell an dieser Situation.
Und gibt es manche Stereotype, die vielleicht auch noch hartnäckiger sind als andere oder die vielleicht auch bedeutungsreicher sind?
Also Stereotype an sich, könnte man ja sagen, das sind erstmal unschuldig. Ja, die sind einfach eine Vorstellung davon, wie die Welt ist. Und natürlich gibt es aber bestimmte Stereotype, die sehr wirkmächtig werden in der Welt. Und Geschlechtsrollenstereotype sind ein sehr starkes Beispiel dafür, die immer noch für die herangezogen werden zur Rechtfertigung von Geschlechtsunterscheidungen, die vielleicht sonst nicht rechtfertigbar wären. Aber natürlich gibt es auch Stereotype über ethnische Gruppen, über religiöse Gruppen, die eine sehr große Rolle spielen in der Andersbehandlung, also Diskriminierung und Abwertung von anderen Gruppen. Da weiß ich gar nicht, ob es nicht bei fast jeder Form von gruppenbasierter Menschenfeindlichkeit, also Abwertung, Diskriminierung, bestimmte Stereotype gibt, die da zentral gestellt werden. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel die Verbrechen Nazi-Deutschlands gegen das Judentum Europas anschauen, dann steht da ganz zentral eine Vorstellung von dem, wie Juden sind. Und die sind ambivalent und widersprüchlich in der Nazi-Ideologie. Die sind sowohl allmächtig als auch arme Würstchen. Die sind sowohl fremd als auch versuchen sie sich durch Assimilation zu unterwandern und so weiter. Aber es sind wirkmächtige Vorstellungen, die letztendlich in dem Fall Regierungspropaganda mit befeuert haben.
Und sind das auch die Art von Stereotypen, die sich besonders gut halten, oder?
Also für das antisemitische Stereotyp kann man das schon sagen, dass sich das erstaunlich gut hält und auch aus Europa exportiert in andere Teile der Welt. sehr stabil reproduziert wird. Für Geschlechtsrollenstereotype ist es eigentlich eine interessante, spannende Frage, weil es gibt eine einflussreiche Theorie in der Sozialpsychologie, die Social Role Theory, die sagt, naja, die Stereotype extrahieren wir eigentlich aus der materiellen Realität. Das heißt, wir gucken uns die Tätigkeiten an, die Männer und Frauen in der Welt vollziehen und glauben, dass das, was die Menschen machen, etwas mit dem zu tun hat, wie sie sind. Mhm. Also wir sehen Männer sich um Karrieren kloppen und denken, oh, die sind durchsetzungsfähig und dominant. Und wir sehen, dass Frauen sich um Kinder kümmern und denken, oh, die sind aber liebevoll. Und der Witz an dieser Social Role Theory ist eigentlich, dass sie sagt, naja, gäbe es in dem Fall nicht eine patriarchale Rollenaufteilung, dann wären unsere Stereotype auch andere. In der Evidenz ist es ganz interessant, weil diese, es gibt eine Meta-Analyse von den AutorInnen, die sich also über sehr, sehr viele Studien anschaut, wie verändern sich Geschlechtsrollenstereotype über die letzten 50 Jahre. Und intuitiv könnte man ja denken, mit der Zunahme in westlichen Gesellschaften von Frauen auf dem Arbeitsmarkt sollten sich die Stereotype angleichen. Und was sie aber beobachten, ist tatsächlich das Gegenteil. Also die Stereotype darüber, wie Männer und Frauen vermeintlich sind, gehen weiter auseinander über die letzten 50 Jahre. Und da ist es erstmal puzzling. Ich bin mir nicht sicher, wie gut die Erklärung ist, aber die AutorInnen versuchen das damit zu erklären, dass sie sagen, ja, der Anteil an Erwerbstätigkeit unter Frauen hat zugenommen, aber vor allem in sozialen Berufen. Das heißt, die Rollen, die Frauen auch berufstätig ausführen, sind immer noch die von Care und Fürsorglichkeit, die jetzt eben noch gedoppelt werden, weil sie das nicht nur in der Familie machen, sondern auch noch auf dem Arbeitsmarkt vermerkt. Ist zugegebenermaßen eine Post-hoc-Erklärung für einen Befund, der, glaube ich, so aus der Theorie nicht notwendigerweise erwartbar gewesen wäre, aber zeigt zumindest auch, dass Stereotype wandelbar sind, aber nicht immer in die Richtung, dass sie verschwinden.
Ja, dann gehen wir mal vielleicht in ein bisschen eine andere Richtung. Du hattest ja gerade schon Studien und so weiter erwähnt. Vielleicht wäre es mal ganz interessant zu hören, wie ihr tatsächlich in eurem Teilprojekt forscht. Also was für Experimente führt ihr eigentlich durch und was wollt ihr herausfinden? Also welche Stereotype es gibt oder wie die entstehen oder beides?
Nee, genau. Also in unserem Teilprojekt im SFB müssen wir tatsächlich nochmal so 10, 15 Meter in den Rückwärtsgang einlegen, weil wir uns eigentlich das anschauen, was die Grundlage von Stereotypen ist. Ich habe eben schon gesagt, Stereotypen sind einer Kategorie unterstellte Eigenschaften. Nun sind aber natürlich auch diese Kategorien nicht einfach so gegeben und vom Himmel gefallen. Ja, also kulturell verhandelt wird das manchmal so, als gäbe es einfach Männer und Frauen und Inländer und Ausländer. Aber das sind natürlich hergestellte Kategorien. Also das ist natürlich Sinn, den wir an die menschliche Verschiedenheit herantragen. Und in dem SFW-Projekt interessieren wir uns eben noch nicht dafür, welche Eigenschaften Kategorien unterstellt wird, sondern wie Menschen überhaupt aus einer mannigfaltig verschiedenen Ansammlung von Menschen Kategorien erzeugen. Also ich kann zum Beispiel, ich nutze immer gerne die Metapher des Bahnhofsvorplatzes, und ich kann auf den Bahnhofsvorplatz gehen und das Gefühl haben, oh, hier gibt es Männer und Frauen. Oder ich kann das Gefühl haben, oh, hier gibt es Passagiere und Obdachlose. Oder ich kann das Gefühl haben, hier gibt es Inländer und Ausländer oder hellhäutige und dunkelhäutige Menschen oder Behinderte und Nichtbehinderte oder was auch immer mir auffällt. Ich werde nicht alle Linsen gleichzeitig anlegen, weil damit wäre es überhaupt gar nicht mehr sparsam. Damit würde es die Effizienzgewinn, den Kategorisierung verspricht, eigentlich verlieren. Das heißt, in bestimmten Situationen ist eine bestimmte Optik wahrscheinlicher und da trifft wahrscheinlich so etwas wie eine kulturell eingeübte Optik, was typische Unterscheidungen sind, auf einen bestimmten Anforderungscharakter der Situation. Und wir gucken uns im Teilprojekt an, wie bestimmt eigentlich die Situation, das heißt die Konstellation von Menschen, denen man da begegnet, welche Optik sich durchsetzt. Und das machen wir anhand von drei Variablen, die wir uns da anschauen. Das eine ist die Frage der Verteilung, also der interkategorialen versus intrakategorialen Ähnlichkeit. Ja, und die Annahme ist, wenn Menschen, die ich zwei unterschiedlichen Kategorien zuordnen würde, sich innerhalb dieser Kategorien sehr ähnlich sind, dann steigert das die Salienz, also die Auffälligkeit dieser Art und Weise, Menschen zu unterscheiden. Ja, wir können uns das sehr leicht am Hautfarbenbeispiel vorstellen, ob also die Menschen auf dem Bahnhofsvorplatz eine komplette Palette von extrem blass bis extrem dunkel an Hautfarben durchspielen oder eigentlich nur in zwei Kategorien vorkommen, nämlich so ein mittelblass und ein mitteldunkel. Und die Idee ist, dass die zweite Art von Konfiguration diese Art der Unterscheidung salienter machen würde. Das würde mir stärker auffallen, weil es scheinbar zwei diskrete Gruppen sind. Und wir gucken uns noch zwei andere Sachen an. Das eine sind so Minderheits-Mehrheitsrelationen, also werden Menschen stärker einer Kategorie zugeordnet, wenn sie in einer numerischen Minderheit sind, als wenn sie in der Mehrheit sind. Und das dritte sind so situativ induzierte Ziele. Das kann man sich auch recht leicht vorstellen. Also wenn ich das Ziel habe, jemanden als Partnerin zu suchen, sei es jetzt für einen One-Night-Stand oder für eine langfristige Beziehung, dann spielt Geschlecht wahrscheinlich eine sehr große Rolle in dem, wie ich auf die Welt schaue. Und zwar ganz egal, ob ich jetzt Menschen meines Geschlechts oder eines anderen wähle. Und selbst wenn ich beides gut finde, ist es unplausibel, dass mir das ganz egal ist. Wohingegen es Situationen geben kann, mag, wo Geschlecht vielleicht nicht so eine große Rolle spielt. Also ich gucke mir an die KandidatInnen, die sich für die Studierendenparlamentswahl zur Wahl stellen und vorstellen. Da sind mir vielleicht andere Unterscheidungen sich aufdrängender. Ja? Also sind die irgendwie Teil der Grünen Hochschulgruppe oder des RCDS, als ob das jetzt Männer oder Frauen sind. Mhm. Das schauen wir uns alles an. Und weil wir die Leute nicht direkt fragen wollen, was ihnen da auffällt, versuchen wir so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge zu erschließen, auf welche mögliche Unterscheidung sich ihr kognitiver Apparat denn eigentlich stürzt. Und das tun wir mit einem schon relativ lange, bald 50 Jahre etablierten sozialpsychologischen Paradigma, das normalerweise eine Unterhaltung darstellt zwischen verschiedenen Sprecherinnen, die präselektiert sind darauf, dass sie zu bestimmten Kategorien gut passen. Und nachdem ich einer relativ langen Unterhaltung gefolgt bin, bekomme ich alle Aussagen, die getätigt wurden, nochmal präsentiert und soll sagen, wer die gesagt hat. Das kann sich kein Mensch merken, zumindest nicht für alle 50 Ausgaben, also machen Menschen Fehler. Und die ganze Logik und die Idee dahinter ist, dass diese Fehler nicht zufällig sind, sondern eine Aussage wird eher mit einem anderen Sprecher, einer anderen Sprecherin innerhalb der gleichen Kategorie verwechselt als zwischen Kategorien. Das ist ein Befund, den wir typischerweise beobachten und der wird als Hinweis darauf genommen, dass Menschen zusätzlich zu dem Sprecher sich kategoriale Informationen gemerkt haben. Ja, und beim Abrufprozess kann ich mir dann eben vorstellen, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hatte, aber es war eine Frau. Mhm. Nur das kann so ein Fehlermuster erzeugen und das heißt, schon bei meinem Verfolgen der Unterhaltung habe ich abgespeichert, ist das eine Frau oder nicht. Und das würde ich nicht machen für Kategorien, die egal sind. Ja, also ob jemand irgendwie den obersten Knopf zu hat oder nicht, wird nicht ein ähnliches Muster zeigen.
Ja, gibt es auch eine Möglichkeit, dann rauszufinden, welche Stereotype die Leute mit diesen Kategorien verknüpfen?
Genau, also für Stereotypforschung, das ist ein bisschen anders als bei der Kategorisierung, wäre die Methode der Wahl schon die direkte Befragung. Mhm. Das heißt, ich würde Leute direkt fragen, ein typischer Bibliothekar ist, und dann gebe ich denen verschiedene Eigenschaften vor, und dann sollen die jeweils auf einer Skala von 1 bis 7 oder 10 oder 12 oder 8 ankreuzen, sehr, sehr glauben, dass ein typischer Bibliothekar diese Eigenschaft hat. Und so kann ich eben zu so einem Profil kommen. Und es gibt auch verschiedene, ne? Also da gibt es zwei Einsprüche dagegen. Das eine ist aus so der Haltung der Reflexivität, der Vorwurf an die Sozialpsychologie, ob man sich denn sicher sein kann, dass das wirklich Stereotype sind, die Menschen haben oder die sie erzeugen durch die Befragung. Mhm. Und das ist ein legitimer Einwand, dass ich ja gar nicht die Möglichkeit habe zu äußern, was ich wirklich glaube, wie die sind, weil das ein geschlossenes Antwortformat ist. Deshalb gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel Probanden zu fragen, wenn sie jetzt an einen typischen Bibliothekar denken, wie ist der denn? Ja, dann umgehe ich zumindest dieses geschlossene Antwortformat. In beiden Fällen muss ich aber unterstellen, dass die Befragten auskunftsfähig und willig sind darüber, was ihre Vorstellungen zu einer bestimmten sozialen Kategorie sind. Und auch das wird kritisch diskutiert. Also weiß ich das immer, was für Assoziationen ich damit habe, kann ich das immer verbalisieren. Und selbst wenn ich verbalisieren kann, denke ich nicht manchmal, oder sage ich jetzt besser nicht. Das wäre sozial unerwünscht.
Das hatte ich jetzt auch gedacht, also gerade bei Stereotypen. Also wenn man jetzt sagt, was ist irgendwie eine typische Frau, ein typischer Mann, ich würde ja jetzt nicht, also ich würde dann direkt sagen, nee, das sage ich lieber nicht, was ich jetzt denke, weil das sind ja voll die Stereotype sozusagen.
Genau, oder ich würde gegenkorrigieren und sagen, Frauen sind durchsetzungsfähig und Männer weich.
Ja, genau.
Das ist natürlich meine Freiheit, das kann ich natürlich machen und dann kann man sich trefflich darüber streiten, was jetzt das wahre Stereotyp ist. Ja, also der psychologische Blick will natürlich, dass das dahinter, dass es dahinter irgendwie eine Essenz gibt, irgendetwas, was in den Menschen wohnt, wo ich drankomme und dann traue ich dem Selbstbericht nicht. Das ist natürlich aber auch eine Setzung. Ja, ich kann ja auch sagen, in dem Moment, also wenn ich weniger auf die psychische Essenzunterstellung schaue, sondern mehr auf den Diskurs, sage ich in dem Moment, wo eine Person das sagt, ist das ihr Stereotyp fertig. Das, was zählt, ist das, was ausgesprochen wird. Aus diesem ersten Blick, diesem Misstrauen gegenüber dem Selbstbericht heraus entstanden ist aber eine ganze Forschungstradition der sogenannten impliziten sozialen Kognition. Und die versucht eben auf anderen Wegen als der direkten Befragung Stereotype oder Vorurteile zu erschließen. Mhm. Und das sind häufig Verfahren, die basieren auf sowas wie Reaktionszeiten. Und die versuchen dann gewissermaßen durch die Schnelligkeit, mit der Menschen auf Stimuli reagieren können, rückzuschließen, welche Stereotype denn nun wirklich in ihnen wohnen.
Das heißt, es wäre dann als Beispiel, ich müsste anklicken, wer ist der Bibliothekar? Und wenn dann die Person im Turnanzug irgendwie einen Bibliotheksausweis dabei hat, brauche ich länger, um das rauszufinden, oder?
Nee. Also das wäre noch sehr kontrollierbar. Ja. Das könnte ich ja noch sehr schnell machen. Also zum Beispiel, also ich jetzt idealtypisch, ohne Gewähr, dass das so robust ist. Aber ein beliebtes Verfahren ist zum Beispiel der sogenannte implizite Assoziationstest. Da würde ich zum Beispiel Wörter danach per Tastendruck kategorisieren, ob sie Schüchternheit oder Extrovertiertheit indizieren. Ja, ich sehe immer auf dem Bildschirm ausgehen, Party machen, lesen, Tee trinken und so weiter. Und das mache ich 100 Mal und muss immer ganz schnell reagieren. Und dann bekomme ich Bilder oder Namen von bekannten Bibliothekaren und anderen, muss die ganz schnell kategorisieren, dann ist das ein Bibliothekar oder jemand anders. Und der kritische Block oder die beiden kritischen Blöcke in diesem impliziten Assoziationstest sind dann jeweils die gepaarten Blöcke. Ich muss die Worte schüchtern und die Exemplare Bibliothekar mit der gleichen Taste kategorisieren und mit der anderen Taste eben extrovertiert und nicht Bibliothekar und im anderen Block ist die Paarung umgekehrt. Und der Block, der schneller, intuitiver, fehlerfreier geht, so die Annahme, entspricht meinen tatsächlichen impliziten Assoziationen. Wenn ich also schneller darin bin, mit einer Taste auf Bibliothekar und schüchtern zu reagieren, als mit einer Taste auf Bibliothekar und extrovertiert, dann ist mein implizites Stereotyp über Bibliothekare so die Messlogik, dass sie eher schüchtern als extrovertiert sind.
Okay.
Aber wie gesagt, ist nicht unumstritten. Das Verfahren funktioniert robust, aber was das wirklich heißt und was das misst und warum das so robust funktioniert, ist Gegenstand einer schon ziemlich langen Kontroverse im Fach.
Und noch eine andere Frage. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir bemerke, dass ich Stereotype habe, die ich gar nicht haben möchte, gibt es Möglichkeiten, die abzubauen? Ist das auch was, was ihr untersucht?
Also wir untersuchen das nicht, aber das ist natürlich eine legitime Frage. Und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Perspektiven drauf. Also eine Spät-80er, Früh-90er Jahre Perspektive darauf wäre zu sagen, Stereotype sind eigentlich kulturell geteiltes Wissen. Ja, und die wohnen gar nicht in mir selber, sondern es sind gesellschaftliche Übereinkünfte. Und die zu kennen, heißt nicht automatisch denen zuzustimmen. Ja, also ich weiß, was gesellschaftliche Stereotype über Bibliothekare sind. Das heißt aber nicht, dass ich mir die zu eigen mache. Und das ist ja schon mal ein erster Schritt. Da kommt dann aber diese implizite soziale Kognition ins Spiel und sagt, das ist good and fine, wenn ich im Vollbesitz meiner Kräfte und unter totalen Kontrolle meiner Äußerungen bin. Mhm. In dem Moment, wo ich abgelenkt, betrunken oder Zeitdruck sind, schlagen die sich trotzdem irgendwie in mein Verhalten durch. Ja, ich weiß um das kulturelle Stereotyp, Fußball-Hooligans sind gewalttätig. Und ich will dem aber nicht zustimmen. Dann kann ich, wenn ich an einem sonnigen Nachmittag ausgeschlafen einem Hooligan begegne, denke ich, oh, das Stereotyp ist, Hooligans sind gewalttätig, ich habe überhaupt gar nicht Lust, dem zu entsprechen. Ich gehe zu dem, stelle mich vor und frage, ob wir zusammen irgendwie eine Romantic Comedy im Kino gucken wollen. Mhm. Wenn ich der gleichen Person aber gehetzt zum Termin und ich habe vorher auch noch irgendwie eine halbe Flasche Sekt getrunken, dann so die Annahme der impliziten sozialen Kognition, kann ich diese Kontrollprozesse, die nötig sind, um ein Stereotyp in seiner Verhaltenswirksamkeit zu inhibieren, überhaupt gar nicht mehr anwenden. Da habe ich keine Kapazität für. Mhm. Und dann wechsle ich die Straßenseite, wenn ich den sehe, weil ich denke, bevor der mir auf die Mappe haut, gehe ich besser. Das ist ein Grund, warum viele Forscher gesagt haben, okay, ja, mit dem Anforderungen an gewissermaßen einer kognitiv aufwendigen Kontrolle von Stereotypen wissen, können wir eigentlich nicht glücklich sein. Mhm. Weil sich in bestimmten Situationen Stereotype trotzdem in unser Verhalten durchschlagen. Und deshalb muss es ja eine Möglichkeit geben, die Stereotype zu ändern. Und das ist tatsächlich tricky. Es gibt Annahmen, dass Stereotype eigentlich sowas sind wie konstant gelernte und wieder verstärkte Verknüpfungen zwischen zwei Informationsbit. Ja, im eben genannten Fall Hooligan gewalttätig. Und die konfirmatorische Informationsverarbeitung, die ich vorhin angesprochen habe, die sorgt dafür, dass diese Verbindung immer stärker wird, weil ich mir immer Beispiele danach suche. Das heißt, die einzige Art und Weise, wie ich da rauskomme und diese Verbindung vielleicht schwächen kann, ist, indem ich aktiv Gegenbeispiele suche. Dazu, das ist gewissermaßen die Grundlogik der Kontakthypothese, eine bekannte sozialpsychologische Hypothese dazu, wie sich Vorurteile abbauen lassen. Dazu muss ich mich natürlich erstmal der Gefahr aussetzen, widersprüchlichen Beispielen zu begegnen. Das heißt, von meinem Fernsehsessel aus werde ich weniger Chancen haben, meine Stereotype über Hooligans zu korrigieren, als wenn ich auf ein internationales Hooligan-Treffen gehe und die Leute da kennenlerne.
Das heißt, wenn man bei anderen Leuten die Stereotype ändern will, dann wäre quasi die Strategie, Gegenbeispiele zu liefern.
Genau, und Gegenbeispiele zu liefern, diese Lieferung, das von außen angetragene, unterliegt natürlich wieder dem gleichen Vorbehalt der konfirmatorischen Informationsverarbeitung. Deswegen ist es noch sehr viel wirksamer, wenn die sich die selber liefern. Ja. Entweder durch gedankliche Simulation, was spricht alles dafür, dass es auch andere Exemplare dieser Kategorie geben könnte, oder durch Aufrufen von tatsächlichen Exemplaren.
Das heißt, wenn man mir jetzt aber gegenüber mit Stereotypen begegnet, das heißt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und denkt, okay, ich muss besonders fürsorglich sein, weil ich bin ja eine Frau, was passiert dann? Also was passiert bei mir? Gibt es da auch irgendwas zu, was an Forschung oder?
Ja, also es gibt Forschung zu sogenannten Metastereotypen. Mhm. Und die gehen aber wieder zurück zu dir. Die beschreiben, was du denkst, was andere über dich denken.
Ah, okay, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, die haben die Stereotype. Das heißt, du denkst das nicht nur, sondern die äußern die auch. Für die allermeisten Menschen wird das eine aversive Erfahrung sein.
Was heißt aversiv?
Unangenehm.
Okay.
Also empfinden wir als unangenehm, festgeschrieben zu werden auf eine Seinsart, schlimmstenfalls auch noch aufgrund einer zugeschriebenen Kategorie, die vielleicht gar nicht unsere Kernkategorie ist oder mit der wir uns noch nicht mal besonders doll identifizieren. Ja, ich soll jetzt irgendwie herrisch und autoritär sein, bloß weil ich Deutscher bin. Mhm. Ja. Das finden die meisten Menschen so richtig prickelnd.
Ja.
Und wie immer, wenn ich das Gefühl habe, ich werde durch etwas in meiner Freiheit eingeschränkt, wie ich sein möchte, führt das zum psychologischen Phänomen der Reaktanz sehr häufig. Das heißt, ich passe mein Verhalten dann absichtlich an, nicht in einer freien Art und Weise, wie ich selber wäre, sondern um das Gegenteil von dem zu tun, was die anderen von mir erwarten. Mhm. Da gibt es zwei Blickweisen drauf. Das eine ist, ich möchte mein Gegenüber überzeugen und seine Stereotype widerlegen. Das ist gewissermaßen ein kommunikativer Aspekt. Ich kann das aber auch nur für mich machen, um mir selber mein Gefühl von Freiheit wiederherzustellen und zu sagen, so, ich habe jetzt hier dem 5-jährigen Kind irgendwie das Eis aus der Hand geschlagen und anschließend ins Knie getreten. Ja, so fürsorglich bin ich.
Ja, okay. Tatsächlich habe ich mal Leute getroffen, die sehr verwirrt waren, dass ich als Deutsche kein Bier mag und denen ich sehr lange erklären muss, dass das durchaus möglich war. Das fand ich tatsächlich sehr nervig. War jetzt nicht schlimm, aber. Aber was empfiehlst du Leuten, die noch mehr wissen wollen über das Thema?
Über das Thema Stereotype und Kategorisierung. Ja. Ein Studium der Psychologie ist sicherlich hilfreich.
Ja.
Das ist leider NC bewährt. Das heißt, da kann man auch durch Wollen alleine häufig nicht einfach reinkommen. Es gibt aber auch zugängliche Literatur zu den Themen. Und wenn man sich dem auf Deutsch nähern möchte, gibt es zum Beispiel ein Buch von Juliane Degner, die auch Kooperationspartnerin in unserem SFB-Projekt ist. Den, wie nennt man das, Pop Science Buch geschrieben hat zu dem Thema. Und es gibt, wenn man sich für jedwede psychologischen Inhalte interessiert, eine ganz große Empfehlung, mal InMind zu googeln. InMind, The Inquisitive Mind, ist ein inzwischen, ja, global nicht, aber ich sage mal in vielen westlichen Gesellschaften verankertes Projekt von PsychologInnen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, empirische Befunde ihres Faches so zu übersetzen, dass auch Laien sie verstehen können. Und das sind meistens zu relevanten Themen kurze Texte, die bis zu 15 Originalartikel dazu zusammenfassen und den Sicht der Forschung auf dieses Thema nahebringen.
Mhm. Ich würde, glaube ich, noch deine Podcast-Folge mit Minds of Minds verlinken, wo du über Verschwörungstheorien sprichst. Und von Felicitas Flade, die Kollegin, die in einem ebenfalls sozialpsychologischen Teilprojekt bei uns arbeitet, Folge 3, würde ich auch nochmal verlinken. Genau. Ja, vielen Dank.
Gerne.
Wenn ihr noch mehr über das Teilprojekt von Roland, kognitive Humandifferenzierung, wissen wollt, dann könnt ihr dazu auf unserer Website nachschauen. Ihr könnt aber auch natürlich unsere Podcast folgen, wenn ihr das noch nicht tut. Und weitere Informationen zum Podcast und natürlich auch zu den anderen Projekten des SFB und zu unserer Arbeit findet ihr auch bei uns auf Instagram und auf Blue Sky einfach unter Humandifferenzierung. Dann hören wir uns das nächste Mal in einem Monat und bis dahin eine schöne Zeit.